Du bist so gütig zu dieser nutzlosen Seele. Aber ich weiß nicht, warum du mich hierher gebracht hast. Nun kannst du mit mir tun, was immer dir beliebt. Irgendwie kann ich mir vorstellen, dass du hier etwas für mich zu tun hast. Warum sonst hättest du mich zu solch einem Heavy-Ort bringen sollen? Ein Großteil der Bevölkerung hier ist bedeckt von den materiellen Erscheinungsweisen der Unwissenheit und Leidenschaft. Sie sind versunken ins materielle Leben und halten sich für sehr glücklich und zufrieden. Deswegen haben sie überhaupt keinen Geschmack für die transzendentale Botschaft von Vasudev. Ich weiß nicht, wie sie jemals in der Lage sein sollen, zu verstehen, was ich ihnen gebracht habe. Aber ich weiß, dass deine grundlose Barmherzigkeit alles ermöglichen kann, denn du bist der erfahrenste Mystiker. Wie sollen sie jemals die tiefen Rasas des hingebungsvollen Dienstes verstehen? O Herr, ich bete nur um deine Barmherzigkeit, sodass ich in der Lage sein werde, sie über deine Botschaft oder von deiner Botschaft zu überzeugen. Alle Lebewesen sind unter die Kontrolle der illusorischen Energie durch deinen Willen gefallen. Wenn du es deswegen willst, werden sie durch deinen Willen befreit werden von der Gewalt der Illusion. Ich wünsche mir, dass du sie befreist. Wenn du es wünschst, nur dann werden sie deine Botschaft verstehen. Die Worte des Srimad Bhagavatams sind deine Inkarnation. Und wenn eine Person mit gesundem Menschenverstand immer wieder diese Worte empfängt, auf ergebene Weise, dann wird er in der Lage, deine Botschaft zu verstehen. Und jetzt kommen einige Zitate aus dem Bhagavatam. Es heißt im Bhagavatam, Shri Krishna, die Persönlichkeit Gottes, die die Überseele in jedermanns Herz ist und der Wohltäter des ernsten Devotis, reinigt den Wunsch für materiellen Genuss vom Herzen des Devotis, der seine Botschaften mit Geschmack hört. Diese Botschaften sind tugendhaft, wenn sie richtig gehört und gechantet werden. Wenn man wiederholt das Bhagavatam hört und gleichzeitig dem rein Gott geweihten Dienst darbringt, wird all das, was dem Herzen Schwierigkeiten macht, praktisch vernichtet. Und liebevoller Dienst zu dem glorreichen Herrn, der gelobt wird mit transzendentalen Lieder, wird als eine unwiderrufliche Tatsache etabliert. Zu der Zeit wird liebevoller Dienst im Herzen etabliert und die Erscheinungsweisen der Leidenschaft und Unwissenheit und Lust und Wünschen verschwinden vom Herz. Dann ist der Gottgeweihte in Tugend verankert und wird glücklich. Wer so etabliert ist in der Erscheinungsweise der Tugend, wird belebt durch liebevolles Dienen zum Herrn und bekommt Befreiung von der materiellen Gemeinschaft. Und er kommt dazu, wissenschaftlich die Persönlichkeit Gottes zu erkennen. Somit werden die Knie. Ich will es kurz zusammenfassen. Prabhupada drückt hier sein Vertrauen in die Botschaft des Bhagavatams aus. Wer das Bhagavatam hört, wird erfahren, wie Krishna im Herzen als Überseele sehr aktiv wird und den Wunsch für materiellen Genuss wegbringt. Und dann sagt er, dass auf diese Weise durch das Hören des Bhagavatams und das Dienen von einem reinen Gottgeweihten das, was im Herzen so belastend ist, praktisch gänzlich vernichtet wird. Dass man, so sagt Prabhupada, in eine Art Bewusstseinslift steigt. Man kommt von den niederen Erscheinungsweisen Leidenschaft und Unwissenheit, die sich im Herzen als Zorn und als materielle Begierde manifestieren. Man kommt von dieser Ebene tatsächlich auf die Ebene der reinen Tugend, wie Shuddha-Sattva, wo es möglich ist, Prabhupada sagt, wissenschaftlich die höchste Persönlichkeit Gottes zu erklären. Das Sanskrit-Wort ist Vigyan. Vigyan bedeutet nicht einfach Gyan, Wissen, sondern praktische Verwirklichung, nicht? Auf diese Weise wissenschaftlich, nicht mehr trockenes Wissen, sondern ekstatisches Wissen. Und dann endet diese Passage, Somit werden die Knoten im Herzen gesprengt, krach, und alle Missgivings, Illusionen werden in Stücke zerschnitten. Die Kette der fruchtbringenden Handlung, Karmas, wird gesprengt und man sieht das selbst als Meister. Nach diesem Zitat wird Srila Prabhupada in diesem Gedicht fort. Ja, solch ein Mensch wird befreit vom Einfluss der Erscheinungsweisen der Unwissenheit und Leidenschaft, und somit gehen alle unglücksverheißenden Dinge, die im Inneren des Herzens sich angesammelt haben, weg. Oh, wie werde ich diese Menschen dazu bringen, die Botschaft des Krishna-Bewusstseins zu verstehen? Ich bin sehr unglückselig, unqualifiziert und der zutiefst Gefallenste. Deswegen suche ich nach deiner Segnung, sodass ich sie überzeugen kann, denn ich bin selbst machtlos, sowas auf eigene Faust zu unternehmen. Irgendwie, o Herr, hast du mich hierher gebracht, sodass ich hier über dich spreche. Nur, mein Herr, liegt es ganz bei dir, dass du mich zum Erfolg oder Fehlschlag machst, wie du es willst. O spiritueller Meister aller Welten, ich kann einfach nur deine Botschaft wiederholen. Wenn du es willst, kannst du meine Sprechkraft so einstellen, dass sie passend ist für das Verständnis dieser Menschen. Nur durch deine grundlose Barmherzigkeit werden meine Worte rein werden. Ich bin mir sicher, wenn diese transzendentale Botschaft ihre Herzen penetriert, also in ihr Herz eindringt, dann werden sie mit Sicherheit völlig beglückt sein und befreit werden von allen unglückseligen Lebensumständen. Nicht? Wenn es ins Herz eindringt, boah. O Herr, und jetzt hört ihr bitte die letzten zwei Verse, die so schön sind. O Herr, ich bin wie eine Puppe in deinen Händen. Du hast mich hierher gebracht, um zu tanzen. Bitte, lass mich jetzt tanzen. Lass mich tanzen, o Herr. Lass mich tanzen, wie es dir beliebt. Ich selbst habe keine Hingabe, noch habe ich irgendein Wissen. Doch ich habe das starke Vertrauen, das unverbrüchliche Vertrauen in den heiligen Namen Krishnas. Man hat mir den Namen Bhaktivedanta gegeben. Wenn du es jetzt willst, kannst du die wirkliche Bedeutung von Bhaktivedanta erfüllen. Srila Prabhupada ki jai, Sisi Gaunitai ki jai, Si Jagannath Baladeva Subhadra Devi ki jai, Gaura Premanandi Hari Hari Bo. Wie findet ihr diese Verse? Das spricht zum Herzen, nicht? Merkt ihr, spricht direkt zum Herzen. Lass mich tanzen. Lass mich jetzt tanzen. Lass mich tanzen, wie es dir beliebt. Das sind Gebete von Srila Prabhupada, die in einer bestimmten inneren Stimmung und inneren Haltung vorgetragen werden. Eine innere Haltung, die auch das Ziel unserer Krishna-bewussten Praxis bilden. Diese innere Haltung ist eine Haltung des Zufluchtsuchens. Wir kommen jetzt wir haben jetzt gerade 2000 Jahre hier verbracht auf diesem Planeten, und jetzt gehen die nächsten 1000 los, und wir hoffen, dass es nur noch 50 Jahre sind oder vielleicht 100 Jahre oder na, mindestens 2 Leben oder 3 Leben, aber nicht viel länger. Der Erfolg unseres spirituellen Lebens wird darin liegen, ob es uns gelingt, den Pfad zu finden, der aus der materiellen Welt in die spirituelle Welt findet. Ich muss jetzt nur wissen, sehen, dass alle meine Zuhörer zufrieden sind. We have so many children who talk all this time. That means they're very enthusiastic. Anyways, die sind das auch willkommen. Heute ist ein besonderer Tag. So, Diesen Pfad, der aus der materiellen Welt herausführt, ist der Pfad der Sharanagati, des Zufluchtsuchens. Bhaktivinoda Thakur hat ein Gedicht geschrieben, wo er sagt, dass Lord Chaitanya in seiner großen Barmherzigkeit gekommen ist, um den Pfad des Zufluchtsuchens an alle bedingten Seelen zu bringen. Krishna Chaitanya Daya Koromoi. Lord Chaitanya ist in seiner großen Barmherzigkeit gekommen, um diesen Pfad aufzuzeigen. In einem unserer Schriften, sofort, Brihat Naradiya Purana, heißt es, dass es einen großen Berg gibt, der sich zwischen die Seele und Krishna gestellt hat. Dieser Berg ist der Berg des falschen Egos. Es gibt einen Pfad, um diesen Berg zu überqueren. In Padma Purana, dem Uttara Kanda, wird dieser Vers erklärt. Wird dieser Pfad erklärt. Dieser Pfad beginnt mit Na Maha. Na heißt nicht und Ma heißt mein falsches Ego. Zuflucht zu suchen ist dann möglich, wenn ein Devotee erkennt, dass ich aus eigener Kraft nichts unternehmen kann, um zurück zu Krishna zu gehen. Ich muss mich Krishnas anvertrauen und Krishnas göttlicher Kraft hinzuwenden. Solch ein Devotee, der Zuflucht sucht, ist sich bewusst über seine eigene transzendentale Natur und er hört auf zu denken, dass er der materielle Körper ist. Er ist sich bewusst darüber, dass er ein reiner Diener vom Herrn ist und über der materiellen Energie steht. Solch ein Devotee weiß, ich bin zwar spirituelle Seele, aber mein Geist kann ich nicht selber bezwingen. Deswegen betet er um die spirituelle Kraft Krishnas, dass dieser Geist bezwungen wird und mit Krishna-Bewusstsein erfüllt wird, sodass der Devotee uneingeschränkt Fortschritt machen kann im spirituellen Leben. Diese Zufluchtsuche bei Krishna ist das ganze Geheimnis unseres spirituellen Lebens. Nur wer diesen Pfad findet in seinem Leben, diesen Pfad, der mit Nama beginnt, ich bringe meine Ehrbietung dar, oder nicht mein falsches Ego soll hier triumphieren auf diesem Pfad. Solch ein Mensch kann unglaubliche Erlebnisse in seinem spirituellen, sagen wir mal, unglaubliche Fortschritte in seinem spirituellen Leben machen. Srila Prabhupada gab uns in diesem Zusammenhang einmal das Beispiel von einem Elefanten und einem kleinen Fisch. Der Elefant geht in einen großen Strom hinein. Das ist ein starkes Tier, machtvoll, mit allen Kräften ausgestattet. Aber der Strom, der schwemmt ihn weg. Er verliert den Fuß, den Halt und wird taumelnd den Fluss heruntergeworfen von den Wellen. Der kleine Fisch hingegen, der ganz schwach ist, kommt in den gleichen Fluss hinein und fängt an zu springen. Juhu! Und zu schwimmen. Juhu! Und schwimmt hin und her von einer Seite des anders des Flusses zum anderen im Zickzack. Wir waren sogar in der bei Yamunotri habe ich so Fische gesehen. Die schwammen da im eiskalten Fluss drin und dann schwupp sind sie eine Stromschnelle hochgeschwommen. Total Expert. Prabhupada stellt die Frage, wieso kommt der gewaltige Elefant, wieso wird der weggeschwemmt vom Fluss? Und der kleine Fisch kann sich so wunderbar aufhalten. Da gibt die Antwort. Der Fisch hat Zuflucht gesucht. Der Elefant nicht. Der geht aus eigener Kraft längs und zack, wird plötzlich weggefischt. Meine lieben Devotees, Freunde Krishnas und Skeptiker, Das Leben ist wie ein gewaltiger Fluss. Nur demjenigen, dem es gelingt, Zuflucht bei Krishna zu suchen, wird diesen Fluss überqueren können. Alle anderen, sie mögen noch so machtvoll sein, noch so viel Schweizer Fränklis auf dem in dem super atomsicheren Bunker untergebracht haben. Sie mögen noch so intellektuell sein. Sie mögen noch so viel, so zeitkritisch die Bewegung für Krishna-Bewusstsein analysieren. Was immer du an Stärke hast von Körper und von Geist, solange du nicht Zuflucht suchst bei Krishna, wird der Fluss des Lebens dich davon spüren. Es ist nur eine Frage der Zeit. Diese Kunst des Lebens finden wir bei allen großen Devotees. Die kennen diese eine Kunst, wie man Zuflucht sucht. Seht dieses wunderschöne Gedicht, was wir eben vorgelesen haben. Der Titel ist Makin Bhagavat Dharma. Nicht? Das ist so ein Beispiel. Srila Prabhupada ist hier kommt an in New York. Kommt er nicht an und sagt, nun krempeln wir uns mal die Ärmel auf, nun zeigen wir mal, was wir gelernt haben in Vrindavan und von Guru Maharaj und so weiter. Nicht? Das ist nicht die Haltung. Die Haltung von Srila Prabhupada ist, oh mein lieber Herr, du hast mich irgendwie hierher gebracht. Nun möchte ich dich bitten, mit mir das zu tun, was du für richtig hältst. Wer sich klein machen kann im spirituellen Leben, wird ganz groß herauskommen. Wer sich aber groß macht im spirituellen Leben, wird davon getragen werden. Das ist eine gute Lektion, die wir ziehen können. So, diese Kunst, Zuflucht zu suchen bei Krishna, hat 6 einzelne Schritte, und Srila Bhaktivinoda Thakur hat diese 6 einzelne Schritte in seinem Kommentar zu einem Vers im Chaitanya Charitamrita aufgeführt, in dem diese 6 Schritte des Hingebungsvollen, des Zufluchtsuchens beschrieben werden. Ich möchte euch direkt von Srila Bhaktivinoda Thakur in seinen eigenen Worten vorlesen, was es bedeutet, Zuflucht zu suchen zu Krishna. Der erste Schritt ist, und ich glaube, wenn wir das zur Mission machen, dann werden wir nicht das nächste Jahrtausend erleben, sondern nur vielleicht noch 50 Jahre davon, und dann gehen wir zurück zu Krishna. Das ist doch ein gutes Motto, und nicht nochmal 2000 Jahre hier in der materiellen Welt herumdüsen. Sondern jetzt kommt der Pfad, der hier rausführt. Was hältst du davon, Gopal Kripa? Ist das eine gute Mission? Ja, gut. So, hört genau zu, es könnte euch das spirituelle Leben retten. Erstens, das zu akzeptieren, was günstig ist oder förderlich ist. Es bedeutet, dass wir das, was förderlich ist, um unsere Hingabe zu Krishna zu vergrößern, annehmen. Nicht wie viele von unseren Devotees, die außerhalb leben, kommen zu diesen Festivals. Wir hatten in Goloka Dham eine sehr nice Gruppe von Devotees, die außerhalb leben, und auch hier sehe ich unseren Vila-Tempel, zahlreich, also sind fast alle da. Und alle möglichen Devotees. Wir sollen sehen, was ist förderlich für meine Entwicklung im Krishna-Bewusstsein, und dass ich Hingabe zu Krishna entwickle, das annehmen. Der zweite Punkt ist, dass man das, was nicht förderlich ist, vermeidet. Bhaktivinoda Thakur sagt, man muss eine Art Gelübde ablegen. Ich entsage jede Aktivität, die nicht zu Krishna führt. Bhakti Siddhanta Saraswati Thakur sagte einmal, die größte Krankheit der bedingten Seele ist, an den Dingen festzuhalten, die eigentlich getrennt von Krishna sind. dies Gelübde. Manche von uns gucken ein bisschen trocken, wie sagt man in Schweizerdeutsch, sie schlucken ein bisschen trocken. Nicht? Das ist ein bisschen heavy, das Gelübde. Aber wir reden ja über erste Zusammenhänge heute. So, das dritte ist, dass wir den Glauben haben, dass Krishna mich retten wird. Das bedeutet, dass man darüber nachdenkt, dass Krishna alleine mein Retter ist. In anderen Worten, man sollte denken, ich glaube nicht, dass Wissen über Brahman mich retten wird vom Tod. Hare Krishna. Man denkt daran, Krishna wird sicherlich barmherzig sein und mich befreien. Der vierte Punkt ist, dass man Krishna als Erhalter akzeptiert. Man denkt, ich glaube nicht, dass die Deities, die über die verschiedenen Opfer oder religiösen Darbringungen wachen, mir die Ergebnisse von bestimmten Handlungen geben oder mich erhalten. Es ist Krishna allein, der für mich sorgt, nicht ein Mensch oder ein Gott. In Goloka Dham war ein Devotee da, der hat ein bisschen Esoterik gelesen und hatte gehört, dass er drei Schutzengel hat. Also drei ganz sicher, vielleicht vier. Und fragte jetzt, wie sollen wir das jetzt machen? Mit den Schutzengeln, ich glaube, ich müsste mich den Schutzengeln anvertrauen. Die sollen schon Leben für Leben bei mir gewesen sein, habe ich gehört in einem esoterischen Buch. Und wir haben gesagt, ja, es kommt darauf an, wenn du diesen Pfad suchst, der aus der materiellen Welt führt, also die haben anscheinend schon, wenn die schon tausende von Leben mit dir waren, haben die dich noch nicht ganz rausgebracht. Dann ist es ganz gut, wenn du bei Krishna allein Zuflucht suchst und denkst, es ist Krishna, der für mich sorgt, nicht irgendein Mensch oder Gott. Selbsthingabe, das ist der sechste Punkt, der fünfte Punkt, Self-Surrender, bedeutet zu denken, meine Wünsche sind nicht unabhängig. Ich bin völlig dem Willen Krishnas untergeordnet. Ne? Der Mensch denkt, Gott lenkt. Kennt man, nicht? Meine Wünsche sind dem Willen Krishnas untergeordnet. Ich kann mir Wünsche, Dinge wünschen, aber wir müssen sehen, was Krishna letztendlich sagt. Und der sechste Punkt bedeutet, demütig zu sein und dass man sich selbst als sehr hilfsbedürftig betrachtet. So ein Devotee, der oder die diesen Pfad auffindet, der über die stürmische materielle Welt führt, er wird gehen. Vor einiger Zeit sind Shrishti Kater und ich über den Gletscher marschiert, der von der Gangesquelle Gomuk in das Hochgebirgstal Tapovan führt. Da ist so ein Gletscher davor. Und diesen Gletscher, um den zu überqueren, muss man unbedingt einen ganz kleinen Pfad finden. Der Pfad ist manchmal nur so schmal, nicht? Manchmal muss man wirklich aufpassen auf dem Pfad. Da sind so Steine, die wippen. Nicht? Wenn man nicht richtig drauf tritt, wuhu, dann wippt man zwischen Himmel und Erde. So, dieser Pfad ist sehr, sehr, sehr eng. Als wir hochgegangen sind, ist unser Guide, unser Führer, der diese hohen Klimazonen gewohnt bin, einfach vorgespurtet und wir haben ihn total verloren aus den Augen. Nicht? Wo ist denn unser Guide? Ja, das ist Indien hier, da kann man nicht solche Fragen stellen, die eigentlich ganz natürlich wären irgendwo sonst. Ne? Der ist jetzt nicht da. kann mich noch deutlich daran erinnern, wir haben dann einfach, dann mussten wir schauen, wo wir längs gehen. Und das war nicht so schwierig, da waren noch einige andere Träger unterwegs. Und wir sind dann der Spur der Träger gefolgt. Aber wir mussten der Spur folgen. Ja, um auf dem Pfad zu bleiben. Wenn man vom Pfad abkommt, kann es sein, dass man in eine Gletscherspalte fällt oder nicht ankommt, eins von beiden. So ist es auch mit diesem Pfad der Hingabe. Es ist ein Churasya Dhara, in den Upanishaden wird gesagt, ist so scharf wie die Messerschneide dieser Pfad. Und es ist ganz wichtig, dass wir uns über ihn bewusst sind. Und wenn wir auf diesem Pfad uns Krishna nähern, wird Krishna hundertprozentig für uns sorgen. Bhaktivinoda Thakur sagt, Krishna hört die Gebete von einem Devotee an, der sich bemüht, auf diesem Pfad der Hingabe zu gehen. Die Gebete von einem Devotee, der sich nicht hingibt, hört Krishna nicht so. Er hört sie wohl, aber er hört sie nicht. So. Krishna möchte sehen, ob ein Devotee diesen Pfad in seinem Leben einschlägt, den Pfad der sechsfachen Hingabe. Dieser Pfad führt direkt zu ihm hin. Ich möchte zum Abschluss meine Lieblingsgeschichte erzählen aus dem kontemporären Vaishnavatum. Heute Morgen lasen wir in Goloka Dham. Es gibt viele Devotees in Vrindavan und Mathura, die eine direkte Erfahrung von Krishna gemacht haben. Das ist in einem Text aus dem 7. Kapitel des Bhagavatams drin, wo Prabhupada darüber schreibt. Einer dieser Devotees, der kommt nicht aus Vrindavan, aber aus der Nähe, Jaipur, nur 6 Stunden mit dem Bus, also da in der Nähe, ist der Jai Singh. Jai Singh war ein König von einem kleinen Königreich, was erfolgreich die Angriffe eines übermächtigen Feindes statthielt. Der lebte dort, Jai Singh, und hatte in seinem Palast einen kleinen, prachtvollen Tempel, wo er Shyama Sundara, seinen Deti, treu und ergeben jeden Tag verehrte. Jai Singh hatte das Gelübde abgelegt. Seine Hingabe zu Krishna bestand darin, dass er ihn jeden Morgen zwischen 7 und 8 Uhr mit einer Puja verehrte. Nun, neben Jai Singh, das Königreich, gab es ein anderes Königreich von einem, ich glaube, Man Singh hieß er, soweit ich mich erinnern kann, der unglaubliche Lust auf das Königreich von Jai Singh hatte. Und der schon mehrere Male versucht hatte, das zu annektieren, also erstmal zu bezwingen und dann sich dem eigenen Königreich einzuverleiben. Eines Tages dann hörte er, dass Jai Singh zwischen 7 und 8 Uhr morgens nicht kämpfen würde, weil er Puja machte. Er war in der Verehrung Krishnas. Und der Man Singh beschloss, zu diesem Zeitpunkt mit einer der größten Armee, die er zusammentrommeln konnte, in das Königreich vom Jai Singh einzumarschieren. Jai Singh war gerade in der Puja. Als der erste Minister von ihm zu der Königsmutter kam und sagte, Mataji, wir müssen etwas tun. Die Stadt ist umzingelt vom Man Singh. Man Singh wird angreifen und die ganzen Jugendlichen unserer Stadt abschlachten, damit sie keine Heeresmacht bilden und nicht revolutionieren können. Er wird die Soldaten töten und die Frauen gefangen nehmen. Wir müssen kämpfen. Ja, sagt die Königsmutter. Aber du weißt, mein Sohn ist noch in der Puja und die Armee kann nur kämpfen, wenn er als der Oberkommandant der Armee vorsieht, wenn er da ist. Ja, sagte der Minister, das weiß ich auch. Ich weiß auch, dass Jai Singh gesagt hat, dass ihn niemand in der Puja stören dürfte. Ach, was sollen wir tun? Die Königsmutter ging raus auf die Zinnen der Festung und sah dort eine Riesenarmee, die bereit war zu jeder Schandtat, die im Kriegswesen stattgefunden hat. Und er sah, wie sich der Ring so um die Stadt zog und wie sich schon das Angriffskommando bereit machten. Die Königsmutter, okay, ich tue es, ich weiß, du traust dich nicht in den Puja-Raum, weil mein Sohn so viel Temperament hat. Keine Antwort. Nur Hey Govinda, Hey Gopal, Jai Singh war in seiner Puja. machte sie die Tür auf. Sai Singh war völlig darin, war damit beschäftigt, seinem Syama Sundar ein Ohrring anzutun. Sohn, Sohn, sagte die Königsmutter, was ist, Ma? Du weißt doch, ich mach Puja.
Ach, ich weiß.
Hör mir ganz kurz zu. Ich kann jetzt gerade nicht, ich bin bei einem Ohrring. Nein, Mansing ist da. Und das Heer fragt, wann du kommst und aus der Schlacht, aus der Stadt ausfällst. Wenn du nicht kommst, werden sie die Stadt besetzen und Gräueltaten an uns verüben. Oh, sagte Jaising, das geht jetzt nicht. Ich bin damit beschäftigt, Syama Sundar zu verehren. Wenn Syama Sundar uns beschützen will, wird er uns beschützen. Königsmutter sagte, willst du das deinen Generälen sagen? Wenn Syama Sundar uns beschützen will, wird er uns beschützen. Ja, Mutter, das sage ich meinen Generälen. Jetzt lass mich weiter Puja machen. So, Königsmutter schloss die Tür und weinte und sagte, jetzt ist es aus mit unserem Königsreich. In diesem Augenblick sah der Stallmeister, wie Jai Singh mit raschen Schritt in den Stall hineinging. Dort war ein Pferd, das war ein solches Ungetüm von Pferd, das nur Jai Singh alleine es reiten konnte. Es war sehr stark, sehr hochgewachsen. Jai Singh rief kurz einen Befehl, sattle das Pferd, wir müssen den Ausfall machen. Schwang sich auf das Pferd, nahm zwei große Schwerter mit und sprengte nach vorne an das Stadttor. Seine Soldaten waren da schon, eine ganz kleine Schar war es, und Jai Singh stürmte an ihnen vorbei, die Stadttor wurde aufgemacht, und er schoss mit der Geschwindigkeit eines Blitzes mit diesem Pferd in die Mengen der Soldaten herein. Er umkreiste die, kämpfte mit zwei Schwertern und ging wie der Flug über das Frühjahrsfeld, wo das ganze Unkraut ausrupft durch die Soldaten. Und die Soldaten, die ihn sahen, wie er daher galoppiert kam, riefen aus, Jai Singh kommt, bang! Und lagen da. Zwischenzeitlich war Jai Singh in seinem Tempelchen und tat den Ohrring befestigen. Dann nahm er ganz schnell die anderen Sachen und kleidete, wie soll ich mich ausdrücken, Syama Sundar. Und als er fertig war, es war ein bisschen vor acht, stürzte er aus dem Tempel heraus und stürzte zu seinem Stallmeister und sagte, schnell, schnell, bring mich zu meinem Rosse, bevor alles zu spät ist. Der Stallmeister schaute ihn an wie ein Geist. Du bist doch vor einer Stunde oder so gerade gekommen. Scheiße, ging an ihm vorbei und sah das Pferd, sein Ungetüm von einem, also sein herrschaftliches Pferd, wie es total mit wogenden Flanken da war. Weißen Schaum an den Nüstern hatte. So hart war es noch nie geritten worden. Es lag im Stroh und wieherte glückselig vor Schweiß, was da und Scheiß hin, konnte es nicht mehr verstehen. Dann ging er heraus aus den Stallungen und dort sah er, wie freudestrunken seine Armee ihn begrüßte und sagte, du warst großartig, du hast geritten wie ein Sturm, so haben wir dich noch nie erlebt. Du warst viel schneller als wir. Als wir nachkamen, warst du schon lange beim Feind und hast ihn besiegt. Ich habe Puja gemacht. Er ging dann übers Schlachtfeld und sah, dass dort eine unglaubliche Schlacht gekämpft worden war. Er sah den Sohn von Mansingh, der verwundet auf dem Schlachtfeld lag und glückselig rief, ach, es war so Nektar, von dir getroffen zu sein. Und plötzlich dämmerte es ihm. Er
Er lief zurück in seinen Tempel, kniete vor Syamsunda nieder und sagte: Syamsunda, ich finde das unfair. Du hast dein Darshan meinen Feinden gegeben. Genau. Du hast den Darshan meinen Feinden gegeben. Von mir hältst du dich immer zurück. Selbst der Sohn des gegnerischen Königs, den hast du getroffen mit deiner Waffe. Du warst es, der in der allergrößten Not von deinen Devotees dein Wort erfüllt hast, was du in der Bhagavad Gita gibst, dass du nämlich deine Devotees beschützen wirst. Und du hast mein Pferd genommen und bist dann alleine rausgeritten und hast die Feinde besiegt, die jetzt glückselig auf dem Schlachtfeld liegen. Und ich mache jeden Tag Puja. Und dann wurde er emotional. Und ich darf dich nicht sehen in Aktion. Jetzt werde ich, wenn du dich mir nicht zeigst, werde ich mit diesem Messer dieses leidvolle Leben von mir nehmen. Und er wollte das Messer nehmen und es in sein Herz versenken. Aber plötzlich sah er eine schwarze Hand, die das Handgelenk festhielt. Krishna Shyamasunda war von hinten gekommen, das festgehalten. Nun mach's nicht, sei nicht in der Mode of Ignorance, sagte Shyamasunda. Und dann fiel Jai Singh in Ohnmacht nieder. Er sah nicht das Gesicht, aber er sah die Hand des Herrn und das reichte schon. Das ist eine von vielen kleinen Geschichten, wie Krishna seine Devotees beschützt. Im ersten Kanto des Srimad Bhagavatams erzählt Srila Prabhupada eine Geschichte, die noch viel, viel mehr eine Tiefe hat, nämlich wie Krishna die Pandavas beschützt, davor vor Durvasa Muni verflucht zu werden. Nicht? Ich glaube, wir haben sie schon oft erzählt. Ich möchte euch empfehlen, dass ihr auch möglichst einen Plan macht. Schon jetzt haben wir noch den ersten Neujahrstag und viele machen Pläne gestern und manche noch heute. Devoti macht jeden Tag einen Plan. Also es ist nicht so, dass jetzt nur an diesem Tag, aber wir reden jetzt mal so, weil es hier die Neujahrsansprache ist, das Wort zum Neujahr. Es ist gut, wenn man einen Plan macht in seinem spirituellen Leben, dass man Zuflucht sucht bei Krishna. Und diesen Pfad der Zufluchtsuche findet in seinem Leben. Ich möchte die Vorlesung abschließen mit einem Lied von Bhaktivinoda Thakur. Atmani Vedana Tuva Pade Kori Hainu Paramasuki Tuka Dure Gelo. Geht auch besser. Ich werde mal jetzt ins Deutsche gehen. Ich bin äußerst glücklich geworden, indem ich mich deinen Lotusfüßen ergeben habe. Leid ist ganz weit von mir weggegangen und es gibt keine Sorgen mehr. Alles, was ich sehe, ist Freude aus allen vier Himmelsrichtungen. Deine beiden Lotusfüße sind die Quelle von unsterblichem Nektar. Dieser Nektar gibt Freiheit von Leid und Kummer und auch Furcht. Weil ich Ruhe gefunden habe bei deinen Lotusfüßen, habe ich jetzt endlich Frieden gefunden. Und ich habe völlig die Angst ums weltliche Dasein aufgegeben. Ich werde noch weiter Dienst tun in deinem Haushalt. Er ist Haushälter und er hat den Haushalt jetzt Krishna übergeben. Ich werde weiter Dienst machen in deinem Haushalt und niemals den Versuch unternehmen, die Früchte dieses Dienstes zu genießen. Nein, ich werde mich bemühen, alles das zu erfüllen, was dich erfreut, weil ich völlig bezaubert bin von deinen Lotusfüßen. Schwierigkeiten, die ich in deinem Dienste auf mich nehme, ich denke nicht, diese Fahrt der Zuflucht, Name, da gibt es nur Rosen am Wegesrand. Nicht? Und alle Schwierigkeiten, denen ich in deinem Dienst begegnen, werden die Ursache von großem Glück sein. Denn in deinem hingebungsvollen Dienst sind Freude und Leid Reichtümer, die in gleicher Weise köstlich sind. Beide nämlich, Freude wie Leid, zerstören das Leid der Unwissenheit. Erinnert euch vielleicht, die meisten von euch sind Sankirtan-Devotees oder Sankirtan-nahestehende Devotees. Kennt ihr das, wenn man so auf Sankirtan geht und man hat so den Tag, wo man nicht durchkommt? Man steht da, man nimmt schnell noch eine Rast in der Kirche beim unserem lieben Herrngott nach der Rast geht man wieder raus, versucht wieder die Bücher zu geben, aber man kommt nicht durch. Nicht. Die Straßen haben Einsamkeitsgefühle und das Herz auch. Und die Gedanken bedeckt ein Mosaik aus Verzweiflung. Man kommt nicht durch. Kennst du das auch manchmal, Kalu Nashana? Hin und wieder kommt es vielleicht vor. Es ist richtig so ein Heavy Light. Nicht? Ich sehe hier einen von euch, der sich sehr angesprochen fühlt im Augenblick. Das war sehr oft auch mein Zustand. Man kam nicht durch. Aber am Ende des Tages ist man trotzdem glückselig. Ach, sagt man, und kommt so mit einer Milch, dann heißen Milch und einer Banane, geht man ins Bett. Nicht? Und dann denkt, morgen werde ich es wieder probieren, das muss schon gehen. Nicht? Denn auch Leid, was im Dienst zu Krishna, die Hauptsache im Dienst zu Krishna, was man da erfährt, ist trotzdem, ist auch ein Reichtum. Denn beides, Glück wie Leid, zerstört das eigentliche Leid der Unwissenheit. Nicht? So sagt eine hingegebene Seele. Eine hingegebene Seele, für den gibt es, auch wenn er manchmal Misserfolg erlebt, das ist kein Problem. Er hat sich Krishna hingegeben, er hat sein Bestes versucht und so weiter. Ich habe völlig meine vergangene Geschichtsschreibung vergessen. In meinem Geist fühle ich große Freude in deinem Dienst. Ich gehöre dir, o Krishna. Und du bist wahrhaft mein. Brauche ich jetzt noch irgendeinen anderen Schatz? Bhaktivinoda Thakur sinkt tief in den Ozean der reinen Glückseligkeit, indem er sich in deinem Dienst beschäftigt. All seine Bemühungen sind jetzt nur noch, um dich zufriedenzustellen, während er in deinem Hause lebt. Hare Krishna. Das ist der Pfad des Sharanagatis. Ein Pfad, wo aus allen vier Himmelsrichtungen Glück und Freude ins Leben einzieht, weil der Devotee Zuflucht gefunden hat. In Chaitanya Charitamrita steht ein Vers über den zufluchtsuchenden Devotee. Das heißt es, mit seinem Körper lebt solch ein Devotee an einem heiligen Ort. Mit den Worten sagt er, O Herr, ich bin deiner. Dein Eigentum. Und im Geist denkt der Devotee, ich gehöre zum Herrn. Auf diese Weise erfährt er spirituelle Glückseligkeit. Der Devotee, der Zufluchtssucher, sagt mit dem Wort, oh Herr, ich bin deiner. Und im Geist denkt er, oh Krishna, ich gehöre zum Herrn. Das ist der Weg. Ich hätte jetzt fast gesagt, es passt nicht so gut in der deutschen Sprache. Das ist der Weg zur Zufluchtnahme. Lasst uns nochmal zurückgehen. Lasst uns versuchen, uns klein zu machen im hingebungsvollen Dienst, wie der Fisch. Nicht uns groß zu machen, wie der Elefant. Nur der Fisch kann freudig im Strom einhertanzen, weil er Zuflucht gefunden hat. Im Strom von für ihn wird der Strom einfach nur, wird das Zuhause. Das Leben wird sein Zuhause. Das Leben wird dann bestehen aus den Arrangierungen, die Krishna für ihn trifft. Was immer es ist, der Devotee ist glücklich in diesem Fluss. Aber für den Menschen, der sich nicht Zuflucht sucht, ist das Leben wie ein machtvoll reißender Strom, in dem er versucht, sich dort zu halten wie der Elefant, aber wird letztendlich davon gespült. Srila Prabhupada ki jai, Sisi go nitai ki jai, Gaur Premanandi Hari Hari Bo. Habt ihr irgendwelche Fragen zu diesen Themen? Zu diesen bewegenden Themen? Denn es wird bestimmt eine Lebensaufgabe sein, sich in diesen Strom der Zufluchtnahme hineinzubegeben. Man muss da tief drüber nachdenken, jeden Tag aufs Neue ein bisschen meditieren, wie mache ich das in meinem Leben. Was bedeutet das jetzt in dieser Situation meines Lebens und so weiter. Darüber habe ich nicht gesprochen, darüber werde ich das nächste Mal, wenn ich eine Vorlesung gebe, sprechen. Ich habe sowas Besonderes im Geiste. Weil du es bist, die diese Frage stellt und ich dich ein bisschen kenne, mit diesen sehr tiefen Fragen möchte ich dir einen ganz persönlichen Test vorschlagen. Sieh selber, wie du dich danach fühlst. Wenn du etwas annimmst, dann musst du selber sehen, ob du dich Krishna näher fühlst. Nicht? Das kann man selber sehen. Bestimmte Dinge, wenn man sie annimmt, da macht man theoretisch sagen, da ist Krishna dahinter, aber man fühlt sich weiter weg von Krishna. Aber es gibt auch Dinge wie Prasadam, wenn man sie annimmt in geregelten Mengen. Und bestimmte Dinge auch, wenn wir in der Welt leben wie du, vielleicht ein Beruf oder bestimmte Dinge, du weißt selber, die in den privaten Bereich auch hineingehen. Wo es das eigene Leben betrifft, da sieht man dann selber, was einen zu Krishna hinführt oder was einen mehr in die Erscheinungsweisen der Leidenschaft und Unwissenheit führt und von Krishna wegführt. Das kann man sehr leicht selber rausfinden. Ja, Hare Krishna. Ich spüre in der Atmosphäre eine gewisse schon die große Interesse, sich mit spirituellen Themen zu befassen, aber wir sind alle, ihr habt auch eine lange Nacht gehabt, oder? Wir haben gestern noch ein schönes Krishna-Feuerwerk gemacht in Goloka Dham. Wir hatten ein Pyromaniker. Und später in der Nacht gekracht. Hare Krishna. Obwohl wir offiziell gar kein Geld haben, aber Feuerwerk, das musste unser Pyromaniker praktizieren. Hare Krishna. Welcome, Hare Krishna. Was sagt ihr zu diesem Pfad? Es bleibt eine Herausforderung im Leben, nicht? Man muss einfach drüber nachdenken, was das für einen bedeutet. Hare Krishna. So, wir werden hier jetzt eine kleine Pause unternehmen. Und um 19 Uhr sehen wir uns wieder. Und oh ja, das sollte ich ankündigen. Ich habe mit Mangal Maya gesprochen. So, circa um 9 Uhr wird hier ein Theater aufgeführt werden, wo noch eure Kindeskinder von erzählen werden. Das ist so gut. Das ist ein Theater, was endlich mal Humor, Schärfe, Geist und viel Krishna-Bewusstsein hat. Es ist ein ganzer, wir haben nämlich, also Mangal Maya Prabhu ist nicht nur ein sehr liebenswürdiger Devotee, der auch viele Devotees inspiriert in der Buchverteilung. Er ist ein so hervorragender Schauspieler. Also im Augenblick ist er mein Lieblingsschauspieler. Ich möchte euch alle bitten, wenn ihr es irgendwie einrichten könnt, eure Zeit noch verlegen wollte ich sagen, hier zu bleiben. Wenn nicht, vielleicht haben wir irgendwelche Devotees, die Videos aufnehmen können. Das lohnt sich wirklich. Also es hat sowas von Geist, sagt man, dieses Theaterstück. Also ich hoffe, es kommt so gut raus wie in Goloka Dham, aber die bereiten sich jetzt schon vor und wollen wirklich das mal machen. Gut, bitte seid so gut. Wenn ihr kommen könnt, seid ihr herzlich eingeladen. Srila Prabhupada ki jai, Sisi Goni Thai ki jai, Go Premanandi, Hari Hari Bol.